Die Gemeinde ist inzwischen so groß geworden, dass ich wirklich nicht mehr alle kenne. Und ich kann mir vorstellen, dass auch mich einige nicht kennen. Deswegen dachte ich, ich stelle mich kurz vor. Also ich bin Dorothea Gersdorf und ich bin zusammen mit meinem Mann Rolf seit fast 40 Jahren in der Gemeinde. Wir sind 85 hier hingekommen, um parallel dazu bei den Jesusleuten mitzuarbeiten in großstadtmissionarischer Arbeit. Und aus dieser Arbeit heraus, wo wir 10 Jahre mitgearbeitet und mitgelebt haben, ist die Beratungsstelle Leben im Kontext entstanden, in der wir heute immer noch arbeiten, also die immer noch hier am Ort ist. Eine Beratungsstelle für Ehe, Familie und Lebensberatung. Also wir bieten an Supervision, Beratung, Seelsorge, Seminare, Vorträge. Also wer Lust hat, kann gerne mal auf unserer Homepage draufschauen. Ja, das Thema heute Morgen ist offen. Und was es damit auf sich hat, werdet ihr im Laufe der Predigt hören. Zu Beginn möchte ich von einer Erfahrung erzählen, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Also ich hatte mich mit einer Gruppe von Frauen getroffen und wir wollten miteinander beten. Und mir ging es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gut, mir ging es richtig schlecht. Also ich war in einer großen Schwachheit dabei. Und eine Freundin, die dies bemerkte, legte liebevoll ihren Arm um mich und schaute mich an und betete für mich. Und als ich dann später wieder zu Hause war, ging mir diese Begebenheit nach und ich spürte irgendwie ein Gefühl von Unbehagen in mir. Und zuerst wollte ich das Ganze beiseite schieben, aber dann spürte ich, wie es mich dazu drängte, dem nachzugehen. Warum hatte ich mich so unbehaglich gefühlt? Nach und nach wurde mir bewusst, dass es mir irgendwie unangenehm gewesen war, dass meine Freundin meine Schwäche gesehen hatte, meine Bedürftigkeit. Ich schämte mich dafür. Ich hatte mich einfach nur mies gefühlt und so klein und so verletzlich. Und fast noch schlimmer war es für mich gewesen, dass meine Freundin und sicher auch die anderen dies bemerkt hatten, also dass sie meinen wahren Zustand gesehen hatten. Und das, was ich an mir am meisten hasste, meinen Schmerz, meine Minderwertigkeitsgefühle, meine Bedürftigkeit, alles, was ich immer bemüht war zu überspielen und zu verdrängen, all das hatten sie an mir entdeckt. Also meine Schwestern hatten mich in meiner Gebrochenheit erlebt, das, wovor ich immer geflohen war und was ich unter allen Umständen verstecken wollte. Diesen meinen armseligen inneren Zustand sollte doch keiner mitbekommen. Gebrochenheit. Als ich dieses Wort das erste Mal hörte, wusste ich sofort, was damit gemeint war, irgendwie intuitiv. Ich glaube, dass das Gefühl der Gebrochenheit jeder von uns in irgendeiner Form kennt. Henry Nouwen, der katholische Theologe und Autor, der sehr, sehr viele sehr gute Bücher geschrieben hat, erklärt in einem Artikel, was er darunter versteht. Ich lese das mal vor. Ich kenne nicht viele Leute, die nicht irgendwo in ihren Herzen gebrochen sind. Und der größte Teil dieser Gebrochenheit hat mit Beziehungen zu tun. Zwischen Eltern und Kindern oder Liebenden. Zerbrochenheit hat oft mit Sexualität zu tun. Oder mit der Suche nach Nähe. Sie hat damit zu tun, dass mich Menschen verlassen haben, von denen ich annahm, dass sie mich liebten. Mit diesen Momenten, in denen ich jemandem nah sein wollte und nicht wusste, wie. Mit diesem so oft erlebten Gefühl, dass wir so sehr Einheit und Gemeinschaft erleben wollen, aber nichts geschah. Wir fangen dann an, richtige Schmerzen zu empfinden. Depression, Ablehnung, Angst und Qual. Unser Herz kann unglaubliche Schmerzen erleben, weil wir erkennen müssen, dass wir nicht erreichen, was wir so gerne wollen. Lassen Sie das an sich heran. Wie leben Sie mit dieser Gebrochenheit? Als Geliebter oder auch als Geliebte Gottes? Wie gehen Sie damit um? Ich persönlich kann ganz viel mit diesen Beschreibungen anfangen und ich erkenne mich auch darin wieder. Und als Christen machen wir 2 Faktoren aus, die für diese Gebrochenheit verantwortlich sind. Und da ist einmal Unser jahrelanges Getrenntsein von Gott, dem großen Bejaher und dem großen Ermutiger, der alleine und alleine auch wirksam uns Wert und Würde zusprechen kann. Und wie diese Trennung anfing, das haben wir gerade in dem Text gehört aus Genesis 3. Also der Mensch verlor dort die Herrlichkeit Gottes, die Doxa, die vorher aus ihm ausstrahlte und im Grunde wie ein Mantel, wie ein Gewand ihn umgeben hatte. Die war weg im Moment dieser Trennung. Und der andere Faktor, aus dem diese menschliche Gebrochenheit entsteht, das sind die Verletzungen und Enttäuschungen, die wir uns alle in irgendeiner Art und Weise auf menschlicher Ebene zuziehen. Und Nauen beschreibt, wie sich Gebrochenheit zeigt und dass sie sich in erster Linie in unseren Beziehungen zeigt. Nämlich dadurch, dass wir oft nicht bekommen, was wir so gerne eigentlich uns wünschen, was wir so gerne hätten. Das, wonach uns eigentlich zutiefst verlangt, das kommt nicht zustande in diesen Momenten, in denen ich jemandem nah sein wollte und nicht wusste, wie. Mit diesem so oft erlebten Gefühl, dass wir so sehr Einheit und Gemeinschaft erleben wollten, aber nichts geschah. Aber wie kann es sein, wie kommt das zustande, dass wir uns auf der einen Seite so sehr Einheit, Gemeinschaft, Zusammensein, Dazugehören wünschen, es dann aber doch nicht zustande kommt? Was sind das für Mechanismen, die dahinter stecken? Und das möchte ich im Folgenden erklären und dazu muss ich aber ein bisschen ausholen. Eine der Grundaussagen von Alfred Adler, das war einer der Pioniere der modernen Psychotherapie, die lautet: Menschsein heißt, sich minderwertig fühlen. Menschsein heißt, sich minderwertig fühlen. Und ich persönlich glaube, dass dieses Empfinden wirklich in dem Moment anfing, als der Mensch erkennen musste, dass er nackt war, dass ihm etwas fehlt, dass ein Mangel da ist. Und aus meiner langen Erfahrung in der Beratung und Seelsorge kann ich das auch bestätigen, dass die Aussage wahr ist. Ich kenne keinen der Klienten, die zu uns kommen, die das Gefühl nicht in irgendeiner Weise kennen. Wir können es auch anders nennen. Wir können von Selbstzweifeln sprechen. Wir können davon sprechen, dass wir uns klein fühlen. Von Selbstunsicherheit. Egal, wie wir es nennen wollen, die meisten von uns kennen diese Empfindung. Mehr oder weniger. Aber wenn das so ist, dass dieses Gefühl irgendwo tief in uns verankert ist, dann ist es so, dass von dieser Minderwertigkeit ausgehend eine Kettenreaktion stattfindet. Und zwar das Erste ist, ich kann das aus eigener Erfahrung berichten, weil ich das alles wirklich durchbuchstabiert habe. Wenn wir dieses Empfinden kennen, dann kann das nicht anders sein, dass wir uns selber ablehnen, weil dieses Gefühl so unangenehm ist. Wir aber merken müssen, das klebt an uns wie Patex, wir werden es nicht los und es gehört zu uns und wir fangen an, uns dagegen zu wehren, aber es funktioniert nicht, es bleibt bei uns und wir fangen an, uns selber abzulehnen und das kann so weit gehen, dass wir uns selber hassen. Wir wollen nicht so sein, wie wir sind. Wir können uns selber nicht annehmen, wie wir sind. Und als Nächstes kommt dann das Gefühl der Scham, dass wir uns dafür schämen, dass wir uns so wenig liebenswert, so wenig sympathisch oder kompetent fühlen, wie auch immer. Scham und dann kommt die Angst. Die Angst, dass andere entdecken könnten, wie wir uns wirklich fühlen. Und das zusammen ist die Schamangst, so nennt das die Psychologie. Das ist Schamangst. Und ein weiterer Punkt, der dann in dieser Kettenreaktion entsteht, das ist das falsche Selbst. Oder wir können auch sagen, ein Pseudo-Ich. Das ist eine falsche Identität. Und Luther hat da in dieser Richtung von dem in sich verkrümmten Menschen gesprochen. Und es gibt Menschen, die sich so verbiegen können, um so zu sein, wie andere sie haben wollen. Das ist das falsche Selbst. Und im Grunde ist es eine Schutzhaltung in unterschiedlichen Ausprägungen. Und diese Pseudo-Persönlichkeit, die soll letztendlich dazu dienen, dass wir unsere Blöße damit bedecken. So wie Adam und Eva mit den Feigenblättern. Also der Mensch ist aber dann eben auch nicht mehr offen und frei, sondern er fängt an, sich mehr und mehr zu schützen. Und bei mir war es so, dass dieses falsche Selbst sich schon früh in meinem Leben ausgebildet hat. So im Teenie-Alter fing das an, dass ich spürte, Da ist diese Unsicherheit. Und ich erinnere mich, wie ich trainierte regelrecht, möglichst selbstbewusst in Erscheinung zu treten. Dass bloß keiner merkte, wie unsicher ich in Wirklichkeit war. Als mir dann aber irgendwann zurückgemeldet wurde, ich wirke arrogant, war mir das dann auch wieder nicht recht. Also ich war wirklich in einem absoluten Dilemma, aus dem ich nicht so einfach rauskam. Also das, wonach wir uns sehen, ist oft das, was wir gleichzeitig vermeiden, um uns zu schützen. Wir wollen Nähe, Vertrauen und Offenheit, aber wir verhindern sie oft selbst. Nicht die anderen, sondern wir selbst. Wie kann so ein Pseudo-Ich vielleicht noch aussehen? Das kann zum Beispiel der liebe, nette Junge sein oder das angepasste Mädchen, die nicht Nein sagen können, die kaum mal wirklich zu ihrer Meinung stehen und sagen, was sie wollen oder nicht wollen. Das kann das graue Mäuschen sein, das sehr viel kann und sehr viel weiß, aber sich lieber hinter anderen versteckt, mit der Ausrede, die können es ja sowieso besser. Und was passiert? Dieses Mäuschen steht immer im Schatten eines anderen. Oder das kann der ständig gut gelaunte Typ sein, der immer einen Scherz auf den Lippen hat und der irgendwie immer gut drauf ist. Oder der Mensch, der von sich sagt, ich bin halt der nüchterne Typ, der aber niemals zugeben würde, dass er eigentlich seine Gefühle überhaupt nicht kennt und gar keinen Zugang dazu hat. Das alles sind Möglichkeiten, es gibt noch zig verschiedene Variationen, wie so ein falsches Selbst aussehen kann. Aber das, was im Grunde das Ziel dieses falschen Selbst ist, dieser Pseudopersönlichkeit, ist letztendlich, uns zu schützen, und zwar vor Angriffen, vor Versagen oder auch Blamagen. Das ist uns oft nicht bewusst, aber wir können es zum Beispiel an bestimmten Symptomen merken. Zum Beispiel, dass wir uns in Gruppen nicht richtig entspannen können. Oder dass wir uns im Umgang mit anderen unsicher fühlen. Oder dass wir immer wieder mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben und ständig uns mit anderen vergleichen. Was denkt ihr, was noch ein wesentliches Gefühl sein wird, was ein Mensch empfindet, der in dieser Pseudopersönlichkeit sich befindet oder in diesem Pseudo-Ich, hinter dieser Fassade? Was könnte noch ein Gefühl sein, was so jemand hat? Bitte? Wut wäre eine Möglichkeit, ja. Bitte? Wenn man von anderen Menschen niedergemacht wird, dann kann es sein, dass man sich so ein Pseudo-Ich zulegt. Das stimmt. Aber was empfindet man eventuell, wenn man hinter dieser Fassade ist? Einsamkeit. Danke, Asta. Das war es, worauf ich hinaus wollte. Einsamkeit. Einsamkeit, weil wir nicht mehr wirklich offen sind für Nähe und für Berührung. Weil wir nicht mehr offen sind, uns zu zeigen, wie wir wirklich sind. Und das merken andere daran, dass sie nicht so recht an uns herankommen. Etwas ist in uns verschlossen, aber letztlich sind wir verschlossen in dem Moment. In wie vielen Ehen herrscht eine beklemmende Sprachlosigkeit? Und in der Paarberatung geht es ganz oft nur darum, den beiden zu helfen, endlich mal wieder miteinander zu sprechen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch über ein anderes Phänomen reden, das ich manchmal im Hauskreis beobachtet habe. Also ich meine jetzt keinen bestimmten Hauskreis, weil ich im Laufe meines Lebens in verschiedenen Gemeinden war und auch in verschiedenen Hauskreisen. Aber ich habe immer wieder Ähnliches erlebt. Und da kamen wir als Geschwister zusammen und es wurde viel geredet und ausgetauscht. Und es wurde miteinander gebetet und gesungen. Und das alles ist wirklich wichtig und kostbar. Und trotzdem, wenn ich anschließend nach Hause ging, merkte ich, dass ich nicht wirklich zufrieden war. Irgendetwas war in mir leer geblieben. Da gab es noch einen Hunger, der nicht gestillt worden war. Wir hatten zwar theoretisch über ein geistliches Thema gesprochen, aber irgendwie war das Ganze an der Oberfläche geblieben. Es gab wenig oder gar keinen Austausch von Herz zu Herz. Irgendetwas, das mich innerlich berührt hätte. Und häufig erlebte ich eine gewisse Verhaltenheit, Persönliches mitzuteilen. Und zwar das, was den Einzelnen oder die Einzelne wirklich berührt hat und bewegte und was in ihm vorging. Und ich schließe mich hier auch an dieser Stelle durchaus mit ein. Aber ich ging dann eben hungrig wieder nach Hause und die anderen vielleicht auch. Was kann uns helfen, uns zu öffnen, unsere Schutzhaltungen abzulegen und zu mehr Offenheit zu kommen? Aus meiner Erfahrung ist es ein Prozess. Also das können wir nicht ad hoc verändern, von jetzt auf gleich. Ich lege einfach einen Schalter um. Das funktioniert nicht. Aber dieser Prozess, der muss mit einer Entscheidung beginnen. Ich muss mich entscheiden, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn es um ein falsches Ich geht, also eine Schutzhaltung, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit meiner Biografie zu beschäftigen. Denn es hat immer eine Vorgeschichte, wenn wir ein solches falsches Ich ausgebildet haben. Als mein Mann mir zu Beginn unserer Ehe sagte, er fühle sich in unserer Ehe zu 70% einsam, war ich davon tief betroffen. Und das gab mir wirklich zu denken. Aber es war wichtig, dass er mir diese Rückmeldung gegeben hat, weil das einer der Impulse war, die mich dazu veranlasst hat, mich auf den Weg zu machen, Seelsorge für mich in Anspruch zu nehmen und zu gucken, okay, was ist da? Was ist mit mir los? Und dann gab es im Laufe dieses Prozesses immer wieder Entscheidungen, die ich treffen musste, hin zu mehr Authentizität, sehr schwierig, hin zu mehr Offenheit und zu mehr Ehrlichkeit. In unserer Arbeit und in unseren Teambesprechungen haben wir uns es angewöhnt, uns wirklich ausreichend Zeit zu nehmen, dass jeder auch von sich selber berichten kann. Also wir steigen nicht sofort ein und arbeiten irgendwie ein Programm ab, Punkt 1, 2, 3, sondern wir geben erstmal Raum, jeder erzählt erstmal, wie geht's mir eigentlich? Was ist bei mir los? Was bewegt mich? Uns interessiert es, wie es dem anderen geht, wie es der anderen geht und was sie im Moment mit Gott erlebt. Und diese Austauschrunden sind inzwischen uns wirklich richtig kostbar geworden. Wir spüren einfach, wie wichtig das ist. Wie wollen wir unsere Arbeit in Beratung und Seelsorge machen, wenn wir untereinander nicht wissen, wie es uns geht? Und nur so ist letztendlich auch wirklich Beziehung möglich, wenn wir das wissen und wenn wir uns so voreinander öffnen. Und weil anders richtige Gemeinschaft auch nicht möglich ist. Und da fließen manchmal auch Tränen. Offen sein. Ich möchte in meinen Beziehungen nicht mehr darauf verzichten, aber ganz ehrlich, leicht fällt mir das immer noch nicht. Ich teile mein Leben gerne mit anderen, wenn ich gut drauf und voll Glaubens bin. Ja, dann dürfen die anderen mich mitbekommen und mich erleben. Ich mag es aber überhaupt nicht, wenn ich schwach und bedürftig bin. Ich weine auch nicht gerne in der Gegenwart anderer. Und ich rede gerne über meine Erfolge, über die Dinge, die mir gelungen sind. Aber über meine Pleiten, Pech und Pannen, da rede ich nicht so gerne drüber. Und doch habe ich mir diese neue Offenheit wirklich zur Aufgabe gemacht. Ich will es lernen, dass mich meine Geschwister auch mit meiner Verzagtheit und mit meinen Selbstzweifeln erleben dürfen. Dass sie auch davon wissen dürfen, wenn ich von Einsamkeitsgefühlen oder von Depressionen heimgesucht werde. Dass sie auch an meinen Misserfolgen Anteil haben dürfen. Und das will ich wirklich lernen, aber ich weiß, dass ich dazu wirklich auch Gottes Hilfe brauche. Aber ich habe mich dazu entschieden. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir da echte Vorbilder. Zum Beispiel unseren Herrn Jesus. In der Situation, in der er mit furchtbaren Ängsten zu kämpfen hatte, war er nicht alleine. Hat er nicht mit sich selber abgemacht. Zwei seiner Jünger nahm er mit in den Garten Gethsemane und er hat sie darum gebeten, für sie zu beten. Und er ließ es zu, dass die beiden ihn in diesem Zustand miterleben durften. in dieser Verzagtheit, in diesen Ängsten, wo der Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Worum es geht, drückt auch Paulus aus, zum Beispiel in seinem Brief an die Thessalonicher. Und da schreibt er: So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Das schreibt der große Paulus, von dem man meinen könnte, er habe nichts anderes getan, als von einer Gemeindegründung zur nächsten zu eilen. Aber nein, er begnügt sich nicht damit, einfach nur seine Botschaft zu verkündigen, sondern er ist zu weit mehr bereit. Sein Leben mit jemandem zu teilen, was kann es Intensiveres als an Gemeinschaft geben? Ich gebe jemandem zu meinem persönlichsten und intimsten Zugang, auch zu meinen Schattenseiten. Paulus kannte viele Bedrängnisse und er war dazu bereit, sich seinen Geschwistern mitsamt dieser Schwachheit zu zeigen und diese vor ihnen offenzulegen und sie eben nicht zu verstecken. Er schreibt im 2. Korintherbrief: Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe und von innen Ängste. Oder im 1. Korintherbrief: Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Paulus gab seinen Geschwistern mit einer erstaunlichen Offenheit Einblicke in sein Innerstes. Und das ist wirklich ein Vorbild für mich. Ich hatte gesagt, dass der Prozess zu mehr Offenheit mit einer Entscheidung anfängt. Und diese Entscheidung, das ist etwas, das kann Gott uns nicht abnehmen. Unser Heilungsprozess hat immer zwei Seiten. Einmal Dinge, die wir selber tun sollen und müssen, die Gott uns nicht abnimmt. Und dann aber auch ein Bereich, wo wir überhaupt nichts tun können, wo Gott wirklich alles tun muss, um uns zu helfen. Aber mit dieser Entscheidung eben, damit fängt es an, dass wir erstmal bereit sind, uns auf diesen Weg zu begeben. Aber dann eben kommen wir auch an einen Bereich, wo wir spüren, dass wir an unsere Grenzen kommen. So war das auch in meinem Prozess, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich wusste, ich habe jetzt ganz viel Therapie und Seelsorge in Anspruch genommen, aber irgendwas stimmt mit meinem Herzen noch nicht, das ist immer noch verschlossen und ich komme an diesem Punkt einfach nicht weiter. Und das war ein Punkt, wo ich das erste Mal wirklich zu Gott geschrien habe, weil ich mich in einer so tiefen inneren Isolation befunden habe und spürte, ich komme da nicht alleine raus. Und Gott hat dieses Schreien gehört damals und hat mir dann nach und nach konkrete Schritte gezeigt, die ich noch gehen sollte. Zum Beispiel in eine Seelsorgewoche, wo ich fast 5 Tage nur gesessen habe, in der Gruppe nur geheult habe, was mir sehr peinlich war. Aber wo dann Menschen eben in dieser Situation da waren und für mich gebetet haben, mich gesegnet haben. Und in dieser Woche ist das passiert, was ich eben nicht hinbekommen habe, nämlich, dass ich mein Herz öffnen konnte. Und es ist keine Kleinigkeit, aus diesem falschen Selbst rauszukommen. Also wir brauchen wirklich dazu einen Heiland, einen Erlöser, einen Erretter, der uns da hilft und der das tut, was wir eben nicht alleine tun können. Aber ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, Gott uns direkt zur Seite springt und uns hilft bei dieser Entscheidung. Ich will mich wieder öffnen. Ich will bereit werden, aus meinem Versteck herauszutreten. Und ich will mich meinen Geschwistern zeigen und nicht nur meine Hochglanzseiten. Adam und Eva konnten von Gott schwerlich etwas empfangen, solange sie sich bedeckten und vor ihm versteckten. Und damals in der Situation, als meine Freundin für mich betete und ich mich da irgendwie so unwohl gefühlt hatte, konnte ich im Grunde auch nicht das empfangen, was sie mir eigentlich an Gutem geben wollte. Und es war dann, wie gesagt, dieser längere Prozess, dass dann mein Herz sich öffnen konnte und ich nach und nach eben fähig war, auch das Gute zu empfangen, was andere mir schon lange geben wollten, aber was ich gar nicht vorher nehmen konnte, auch von Gott nicht nehmen konnte. Nur eine offene Blüte kann die Sonnenstrahlen auffangen. Nur in eine offene Hand können wir etwas hineinlegen. Und in ein offenes Herz kann Gott seine Herrlichkeit füllen. Und davon bin ich überzeugt, dass wir schon auf dieser Erde ganz viel Heilung und auch innere Heilung erleben können. Deswegen machen wir unsere Arbeit, weil wir davon überzeugt sind, dass hier schon auf dieser Erde ganz viel möglich ist. Und in der Bibel heißt es ja auch, dass Gott die zerbrochenen Herzen heilt. Aber trotzdem wird es so sein, dass solange wir hier auf dieser Erde sind, wie immer diese Spuren der Gebrochenheit an uns tragen werden. Und Gott hat sich nun einmal das Schwache erwählt. Und er liebt es geradezu, seine Herrlichkeit in diese löchrigen und rissigen Gefäße hineinzufüllen. Und er freut sich, wenn aus den Löchern und Blessuren dieser Gefäße sein wunderbares Licht in eine Welt voller Finsternis und Unheil hineinfließen kann. Und diese Gefäße letztendlich dann dort, wo sie sind, Hoffnung verbreiten. Und deswegen schließe ich mit einem mutmachenden Vers, den ich euch so auch als Verheißung zuspreche. Und der ist aus dem 2. Korintherbrief. Und da steht: Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Lasst uns noch einen Moment einfach stille sein. Dann bete ich gerne noch.